Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Ich bin Kerstin Rothart von Outdoor und mag mich heute sehr, sehr gerne mit einem kleinen Filmteam unterhalten von Robert Film, nämlich Marco und Katrin, genannt Kate, die einen ganz tollen Film, wie ich finde, aufgezeichnet haben, nämlich den Film Wild Westwegs. Man kann es schon ahnen, der hangelt sich am Westweg lang, einem der ältesten oder der älteste Fernwanderweg in Deutschland im Mittelgebirge, Schwarzwald einmal Nord nach Süd, Pforzheim, Basel. Und die beiden waren unterwegs am Westweg längere Zeit und haben wunderbare, wie ich finde, Tier- und Pflanzen- und auch Menschenporträts mitgebracht. Hallo, ihr beiden.
Hallo.
Hallo, Kerstin.
Ich freue mich sehr, dass ich mit euch drüber reden darf. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, ich habe den Film auch mit Begeisterung geguckt, weil einfach unheimlich viel Liebe zum Detail drin ist, ganz viele kleine Dinge auch, die man so gar nicht wahrnimmt, aber auch großartige Aufnahmen von oben. Man sieht immer wieder den Wegverlauf, so die ganzen Höhenzüge im Schwarzwald. Und was mich persönlich sehr beeindruckt hat, war, dass es sehr, sehr plakativ war, wie die Gletscher eigentlich die Landschaft geformt haben. Also hat man es auch schön von oben gesehen, wie so die Täler ausgeschmirgelt wurden. Entsprechend war ein Sound dabei. Also sehr, sehr plastisch. Möchte ich schon mal eine kleine Werbung machen für den Film. Also ich fand's prima. Da stellt sich mir natürlich als erstes die Frage, wie kommt man auf die Idee, diesen Film zu machen?
Ja, also wir sind eben selbst den Westweg gelaufen. Ist jetzt schon ein paar Jährchen her. Und nicht ganz am Stück, sondern wir haben das uns eben in Etappen aufgeteilt, weil wir waren eine größere Wandergruppe.
Ja gut, machen ja die meisten auch so.
Genau, und eben so 6, 8 Leute immer unter einen Hut zu bringen, ist halt nicht so einfach, wie man weiß. Und deswegen haben wir da auch ein paar Jährchen eben dafür gebraucht und sind dann immer mal so 2, 3 Tage dann am Stück gelaufen. Und uns hat er damals eben schon begeistert und gut gefallen, eben weil es eben so vielfältig war. Und dann hatten wir ja in 2017 schon unseren Erstlingsfilm auf den Weg gebracht. Da ging es aber dann eher um ein Flüsschen, um die Alb. Das ist hier bei uns im Nordschwarzwald der größte Fluss.
Bei Bad Herrenalb Richtung Karlsruhe fließt die, genau.
Genau. Mhm. Und da haben wir eine Naturdokumentation drüber gemacht und es ist lokal hier sehr gut gelaufen bei uns im Umkreis. Und danach hat sich halt eben die Frage gestellt, so, jetzt könnte man doch eigentlich eine Nummer größer wagen. Und haben dann eine Ideensammlung gemacht und da war dann natürlich auch der Westweg mit dabei.
Ja, ist ja auch und der Klassiker, ne?
Eben. Und dann haben wir hin und her überlegt, rauf und runter, sind aber immer wieder auf den Westweg zurückgekommen, auf die Erstlingsidee dann. Und so ist dann quasi der Film oder ja, ist entstanden, dass wir das dann versuchen, mal ein bisschen auszuarbeiten und haben dann natürlich dazu noch intensive Recherche gemacht und haben uns auch beraten, wieder von unserem wissenschaftlichen Beistand, dem Dr. Andreas Megerle, der uns ja schon bei der Alb eben unterstützt hat. Und dann sind wir mit dem einfach dann auch nochmal alle möglichen Punkte durchgegangen und ja, haben dann eben beschlossen, das wird's.
Ihr habt das ja eigentlich alles auf eigene Kappe gedreht, ne? Ja. Also es steht ja kein riesen Filmkonzern hinter euch, der sagt, hier hast du mal Budget, leg mal los. Das macht's, finde ich, auch ganz charmant, weil das irgendwie doch fast noch persönlicher ist.
Mhm. Genau, ja. Das war uns eigentlich auch wichtig, dass wir das dann auch so machen können, also dass wir unsere Ideen so umsetzen können, wie wir es wollen und nicht, dass uns dann da jemand eben immer reinredet und sagt, ha ja, also das muss aber auch noch drin vorkommen und
oder das entspricht nicht dem Standard eventuell, weil der will, der Film ist ja für eine Naturdokumentation, es ist ja schon eine reine Naturdokumentation, schon ungewöhnlich.
Ja, gewandert wird ja auch. Also
gewandert wird auch.
Kommt nicht zu kurz, finde ich.
Hm? Ja, ja, eben. Aber das ist wirklich dann auch ist so ein bisschen, eben der Nebenstrang ist eben die Wanderung, dass man auch Menschen sieht, die den Weg auch laufen und um auch das Gefühl so ein bisschen zu vermitteln. Wie ist es denn, wenn man durch die Landschaft geht und den Leuten dann auch dann das zu zeigen, was sie beim Wandern vielleicht oftmals gar nicht sehen oder entweder nicht sehen können, weil es gerade nicht da ist, oder aber weil man vielleicht gar nicht weiß, dass es das da gibt und die kleinen Geheimnisse und die kleinen Naturoasen entlang des Wegs halt so ein bisschen zu zeigen und zu porträtieren. So Etappe für Etappe nehmen wir die Leute halt mit, um den Weg visuell zu gehen.
Und es war halt wichtig, dass wir so eine Kombination aus beidem haben. Ja. Eben so das Wandergefühl, aber eben auch die Natur- und Tierwelt zeigen zu können.
Ja, und eben diesen Nebenstrang, den ihr schon erwähnt habt, den fand ich eigentlich ganz charmant. Hab den eigentlich erst zum Schluss so ganz richtig kapiert, dass da eine kleine wandernde Band eigentlich unterwegs ist. So en passant, ein sehr schönes, stimmungsvolles Lied komponiert, mit Gitarren unterwegs ist. Ja, und am Ende hat man eben dieses Beautiful and Wild, was ja auch sehr schön zu dem Thema von dem Schwarzwaldweg oder vom Westweg passt. Ja, und die treffen sich immer wieder und man sieht so ein bisschen, wie das Lied entsteht und sie sitzen an schönen Orten, sei es jetzt bei der Übernachtung an einem Lagerfeuer und haben eben ihre Klampfe dabei, wie man das vielleicht auch früher gemacht hat, so ein bisschen mit der Wandergitarre. Also gibt, finde ich, auch nochmal so einen eigenen Titch, wobei das gar nicht so sehr im Vordergrund steht, sondern im Vordergrund sind ja wirklich, wie ihr sagt, diese kleinen Details, oft große Aufnahmen, aber auch eben die kleinen Details. Da frage ich mich, woher habt ihr denn die Auswahl der Tiere oder Lebensräume oder der Menschen am Weg getroffen? Habt ihr euch da im Vorfeld Gedanken gemacht, das und das hätten wir gerne drin und dann habt ihr es gefunden oder habt ihr viel durch Zufall gefunden, gesagt, ah prima, das nehmen wir auch mit rein?
Das aber, wie die Kate schon gerade erwähnte, natürlich dann mal ein Konzept erstellt. Wir sind mal durchgegangen, okay, was gibt es denn auf welchen Etappen auch zu zeigen? Was sind so die Besonderheiten, die auch die Vielfalt darstellen, um auch als wirklich die Lebensräume auch wirklich komplett mal darzustellen, die auch wiederum von den Gesteinsarten abhängen, worauf sich die Lebensräume befinden. Das verändert sich ja eben vom Nord- bis in den Südschwarzwald sehr stark. Im Nordschwarzwald haben wir dann eben den Buntsandstein. Im Südschwarzwald wird es dann langsam zum Kalk, zum Muschelkalk, ist ja Muschelkalkgebirge, in dem wir uns dann aufhalten. Da sieht man auch dann mehr Orchideenarten und so Geschichten. Und das wollten wir natürlich porträtieren, wie sich auch diese Landschaft, also nicht nur rein optisch, verändert, sondern was das wiederum für Auswirkungen auf die Lebensräume hat. Das war auch so das Ziel. Und danach richtet sich natürlich auch so ein bisschen das Konzept, dass man halt überlegt, okay, man da möchte ja auch nichts doppelt haben. Es gibt natürlich Dinge, die sich doppeln würden. Am Anfang begegnet man ja doch eher auf vielen Gewässern, wie zum Beispiel in Pforzheim, da geht's ja dann los. Das ist ja so eine Drei-Flüsse-Stadt. Da zeigen wir schon so ein bisschen, die Einleitung geht schon mit einem Gewässer los. Und wir nehmen die Leute dann langsam mit bis zur Hornigsgrinde. Da queren wir dann die Murg noch später. Und die Schwarzenbach-Talsperre, wo der Westweg eben auch entlang führt, da gibt's auch Besonderheiten, die man da gezeigt bekommt, die man so auch vielleicht, wo man gar nicht damit rechnet, dass es das da gibt.
Ja, besonders beeindruckt hat mich da dieser Präger Gletscherkessel, war das, ne?
Genau, das ist von Natal, also mega genau, Präger. Genau,
ja, mit diesen Blockhalden. Also das fand ich ja einen wirklich sehr spannenden Lebensraum, den ihr da eingefangen habt. Mit dieser kleinen Spinne, die ich ja groß aufgenommen schon ein bisschen finde, aber klar gehört da hin und die ist ja auch endemisch. Die gibt's ja wirklich wohl nur da, genauso diesen Käfer. Ne? Also das, ja.
Ja, die Spinne gibt's tatsächlich auch woanders, also auch woanders im Schwarzwald. Aber der Käfer, der Präger Dammläufer, den du da ansprichst, ja, der ist endemisch, den gibt's wirklich nur an dieser Stelle, der hat sich da ganz autark weiterentwickelt eben und ja, ganz selten auch zu finden, also muss man schon viel Glück haben, dass er mal da auf seinem Steinchen sitzt. Und die Stachelwolfspinne mag nicht jeder, aber auch was ganz Besonderes, das ist auch ein eiszeitliches Relikt, das schon so auf eisfrei gebliebenen Gebieten damals vor über 10.000 Jahren auch gelebt hat. Ja.
Ja, und an diesen Details kann man ja schon sehen, wie ihr eigentlich in die Tiefe gegangen seid in manchen Lebensräumen. Also Hat mich schon wirklich beeindruckt. Wie lange habt ihr denn gedreht an dem Film? Ich habe jetzt nur Frühling- bzw. Sommeraufnahmen gesehen.
Genau, also wir haben ungefähr 4 Jahre gebraucht, eben weil wir ja die Jahreszeiten auch öfters nutzen mussten. Man hat ja auch nicht immer das perfekte Wetter dann. Also manchmal gibt es dann auch Regenperioden. Und dann kann man natürlich dann nicht so filmen, wie es im Drehplan steht. Und man muss das dann alles dann wieder verschieben. Und viele Tiere, Insekten, die findet man ja dann auch eher im Frühjahr. Manche, die sind dann wieder eher im Spätsommer zu finden. Also deswegen hat sich das natürlich dann über mehrere Jahre hingezogen, das Ganze. Wir wollten aber die Wanderung, also der Musiker, quasi an einem Stück zeigen. Deswegen haben wir Herbst und Winter eigentlich weggelassen. Mm.
Das ja, wäre vielleicht auch nochmal ein spannendes zweites Thema, ne? Das alles im Herbst anzuschauen oder eben im Winter, weil das ist ja auch wieder ganz eigen. Ne?
Wäre eine neue Filmidee auf jeden Fall, dass man vielleicht den Westweg im Herbst, Winter zeigt. Das ist komplett anders, wird allerdings frostig. Das ist beim Drehen noch schwieriger.
Ja, sicher. Und vielleicht auch ein bisschen weniger Tiere, aber vielleicht auch ganz spannend. Wie lange brauchen wir denn, um zum Beispiel sowas wie die Fangtechnik des Ameisenlöwen zu filmen? Da war ich ja total beeindruckt. Der war an einer Talsperre, ich glaube, habt ihr den im Sand gefunden, ne?
Die Schwarzenbach-Talsperre.
Das war die Schwarzenbach-Talsperre.
Also wenn man von oben vom Kalten Bronnen, das ist ja das große Hochmoor, geht man über Vorbach, da überquert man die Murg und kommt dann später zur Schwarzenbach-Talsperre. Und da gibt es eben, wie auch woanders, also der lebt nicht nur dort, der Ameisenlöwe, aber der bevorzugt eben sandige Lebensräume, wo er seinen Fangtrichter bauen kann.
Ja, ein faszinierendes Tier. Also
ja, das ist wirklich, also
total interessant.
Das erinnert mich halt wirklich so an Star Wars oder irgendwelche anderen Filme, wo irgendwelche Wüstenplaneten dargestellt werden, wo irgendwelche Tiere da rauskommen und irgendwas fangen und so. Das ist wirklich, wirklich sehr skurril, das Ganze, aber faszinierendes Tier. Und das ist ja nur die Larve, die man da sieht im Film. Und diese entwickelt sich ja dann später eben zur Ameisenjungfer. Das ist so eine, die sieht so ein bisschen aus wie eine Libelle. Aber die lebt halt eben, die Larve lebt eben so etwa 3 Jahre unter dem Sand und ernährt sich hauptsächlich von Ameisen.
Ja, aber wie lange braucht man tatsächlich, um jetzt das zu sehen, okay, da ist einer, da könnte einer sein, da ist einer, der macht gerade einen Fangtrichter, super, film ich. Also das ist da, ich stelle mir das sehr aufwendig vor, auch zeitaufwendig.
Ja, man muss bedenken, Naturfilme haben jetzt nicht 100% den Anspruch, alles lokal direkt on location zu filmen. Wir müssen natürlich auch, was Naturschutz anbelangt, eben auch immer so ein bisschen drauf achten, dass wir die Dinge so filmen, dass wir den Tieren nicht schaden und so. Das ist also auch das A und O eigentlich beim Naturfilm, finde ich. Das ist mir auch sehr wichtig. Und somit machen wir natürlich auch Aufnahmen unter kontrollierten Bedingungen, wie man das so schön sagt. Und das heißt, da machen wir das auch mal im Garten oder so. Ne? Mhm. Bauen was nach, da wird dann halt der Lebensraum nachgestellt mit Licht. Das ist ja dann das Problem bei solchen Dingen. Da ist nicht immer gutes Licht, nicht immer scheint die Sonne oder die bewegt sich dann eben auch. Da muss man dann halt schauen, okay, wie kann man das lösen? Also man kann es nicht, es ist nicht so, da ist einer, ich knie mich nieder und filme den eben. Das funktioniert natürlich nicht. Man muss wissen, wo sind die Ameisen. Ne? Also das ist ja so, zum Sitzen mal ein Jahr lang und filmt nur den Ameisenlöwen.
Ja,
das wäre sehr, sehr schwierig. Also nicht ganz so effizient. Deswegen wird man natürlich so hin und teilweise sind die Sachen dann eben nachgestellt an einem anderen Ort dann eben.
Ja, ich denke auch gerade dieser badische Riesenregenwurm, 60 Zentimeter das Viech. Also wenn man den einfach draußen wirklich erwischen will, der geht ja eh nie raus. Und den dann wirklich mal zu erwischen, das ist, glaube ich, eine Lebensaufgabe wahrscheinlich.
Ja, aber der ist tatsächlich on location. Also das
den
ist
habt ihr on location erwischt?
Das ist wirklich real, genau an dem Ort gefilmt, wo man es sieht. Wir haben ja eben mit noch 2 Wissenschaftlern zusammengearbeitet, die eine große Arbeit eben über diesen badischen Riesenregenwurm gemacht haben. Und die haben mich eben an diese Lebensräume dann auch geführt. Da wusste ich schon mal, da leben die. eben halt in so Hängen, tief vergraben dann eben, teilweise bis zu über 2 Meter tiefe Wohnhöhlen haben die. Ganz interessant, die haben eben auch Brutkammern, die legen sich auch Brutkammern an, betreiben auch Brutpflege, also sie ernähren dann halt auch ihre Brut, füttern die auch. Und irgendwann sind die Würmer so weit, dass sie auch sich ihren eigenen, ihre eigene Wohnhöhle graben können. Und die ist dann nicht allzu weit weg. Also die haben ja so einen Umkreis, die grasen ja so einen Umkreis von etwa 50 Zentimetern ab. Ungefähr. Mhm. Und der Kleine lebt dann quasi direkt daneben und die Mama füttert den Kleinen, sie sind noch so in quasi in Reichweite, die werden dann noch weiter gefüttert. Also ganz, ganz skurril. Haben wir jetzt im Film nicht groß thematisiert, weil dann wäre die Geschichte zu lang geworden, aber an sich ist es ein sehr faszinierendes Tier.
Ja.
Was man dann tatsächlich, also wir zeigen es ja eben auf einem Wanderweg, wie er da gerade herkraucht. Und das ist wirklich live gewesen. Es hat wirklich stark geregnet. Ich saß, ich war patschnass. Die Kamera war, eine ist immer ausgefallen, weil die feucht wurde. Dann habe ich mir die andere schnell geholt. Dafür sind es echt gute Aufnahmen geworden, so wirklich live und mit allen Schwierigkeiten, die man dann so hat. Da ist dann Matsch gewesen. Dann musste ich die Objektive immer wieder sauber machen, weil das ja dann spritzt. Also man hat ja auch da in Sachen Technik auch mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Dann ist es vielleicht ein bisschen dunkel, da muss man noch ein bisschen Licht nachholen. Also hat man so kleine Lampen, die man auf die Kamera oben drauf stecken kann und da versucht man natürlich dann diese Aufnahmen zu realisieren. Und eine Aufnahme, nämlich wo er sich dann zurückzieht, das ist die letzte Aufnahme, das ist wirklich nachts gefilmt. Das ist so ein bisschen eine Kombination gewesen. Wo er sich dann tatsächlich zurückzieht und dann halt so ein Ast und so ein Blatt als Tarnung über das Loch ab.
Ja, der sieht man richtig, wie er seinen Eingang eigentlich wieder zumacht.
Ja, genau.
Wie habt ihr denn überhaupt gefilmt? Du hast 2 Kameras dabei gehabt, es gibt ja auch viele Luftaufnahmen. Du hast ja wahrscheinlich mit einer Drohne gearbeitet.
Also es gibt mehrere Kameras. Also es gibt eine große Produktionskamera, das ist die Hauptkamera, also Kamera A, sagt man so. Und dann gibt's eine Kamera B, das ist eine kleinere, das ist eher eine spiegellose, so eine Alpha, kennt vielleicht jeder. Nimmt man zu fotografieren eben auch, Fotos mit einer Kamera, aber auch guten Film, die ist schön klein und die kann man natürlich dann auch bei bestimmten Anforderungen besser gebrauchen. Also es gibt für jede Kamera ja auch bestimmte Anforderungen, die besser erfüllen kann. Und da nimmt man einmal das eine, mal das andere. Eine GoPro haben wir auch. Mhm. Haben auch viele Unterwasseraufnahmen mitgemacht, beziehungsweise auch mit einem Schnorchelobjektiv. Objektive spielen da ja auch eine große Rolle, mit dem man auch unter Wasser filmen kann. Das Bach-Neunauge zum Beispiel, was man im Vorbach zu sehen bekommt, auch eine ganz tolle, ist ja auch so ein Urzeitrelikt, also ein fossiles Relikt eigentlich noch, was noch lebt und auch ganz, ganz skurril. Und das haben wir zum Beispiel mit einem Schnorchelobjektiv gemacht. Da war ich gar nicht unter Wasser, sondern die Kamera war über Wasser und das Schnorchelobjektiv, das ist so etwa 30 Zentimeter lang, das reicht dann so quasi ins Wasser hinein und man filmt dann damit. Das Problem ist nur, Wasser hat Wellen in der Regel, auch wenn man da steht, macht man Wellen und dann schwappt das auch hin und wieder mal auf die Kamera über und dann muss man dann mal kurz unterbrechen und trocknen und so, aber das hat eigentlich wunderbar funktioniert. Das war auch wirklich live, das war aber nichts nachgestellt, das war wirklich auch direkt bei dem Künstler, den wir da vorstellen, Rüdiger Seid, der da ein ganz tolles Kunstwerk baut und sich von der Natur eben inspirieren lässt. Da war es wirklich direkt vor seinem Atelier, da hat das stattgefunden. Er hat uns darauf aufmerksam gemacht. Genau die Geschichte, die dann später kommt mit der Gelbbauchunke, auch ganz mittlerweile leider auch ganz selten geworden, weil die Lebensräume immer kleiner werden. Und in der Murg findet sie eben noch den ursprünglichen Lebensraum, den sie woanders kaum noch findet. Also wirklich eine Flussaue, die nicht reguliert ist, begradigt wurde, sondern ein natürlicher Flusslauf. Ist auch nicht überall bei der Murg, muss man auch sagen. Später wird es dann auch begradigt. Aber da gibt es wilde Abschnitte, wo es wirklich noch ursprünglich ist. Und da lebt eben auch die Gelbbauchunke, ein ganz süßer kleiner Froschlurch, der unten gelb gezeichnet ist. Und da haben wir uns echt drin verliebt. Das ist wirklich ein ganz tolles Tier finden wir, was so ganz schöne Geräusche auch abgibt. Der Paarungsruf, ja, der ist wirklich goldig.
Wie viel wusstet ihr denn vorher über die ganzen Tiere und Pflanzen und auch Pilze? Ihr habt ja auch faszinierende Aufnahmen von so einem Schleimpilz zum Beispiel mitgebracht. Ja, genau. Fand ich auch ganz spannend, auch wieder so ganz detailliert was. Man weiß ja nicht alles vorher. Oder habt ihr euch vorher schon schlau gemacht? Oder was war so die überraschendste Erkenntnis, die ihr eigentlich beim Drehen dann gewonnen habt aus Tierpflanzen oder Pilzreich?
Also eine Überraschung ist, dass man nie alles weiß.
Ja.
Und dass man auch vorher vieles auch nicht absehen kann. Auch wenn man den Film sozusagen erarbeitet, man schaut, welche Themen können wir zeigen, was ist da wirklich interessant. Vieles kommt dann später noch dazu. Die Gelbbauchunke, die hat mir zum Beispiel der Rüdiger Seid, also der Künstler, der dort zu sehen ist, der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Der hat mich dahin gebracht, schau mal hier, da wohnen die.
Ah.
Ja, das ist eine tolle Geschichte, das machen wir doch. Die Bach-Neunaugen genauso, das hat er mir auch gesagt, hier, da, schau mal, hat mich angerufen, du, die sind gerade wieder da. Dann bin ich da hingefahren, hab's gefilmt. Die Geschichten waren teilweise noch gar nicht geplant. Das wirft natürlich immer wieder die Struktur durcheinander, aber das ist ja auch so ein Drehbuch oder halt dieses Konzept, das ist ja auch ein Organismus. So nenne ich es immer, weil der entwickelt sich ja mit dem Film oder mit den Dreharbeiten immer weiter. Das ist oftmals nur eine Absichtserklärung, die man erstmal hat, so, wir hätten gern das, das, das und das. Aber später ergeben sich teilweise viel bessere Sachen noch, wo man gar nicht damit gerechnet hat und dachte, oh, da wären wir gar nicht drauf gekommen oder hätten nie damit gerechnet, dass man das überhaupt drehen kann. Wie zum Beispiel der 3-Zehen-Specht, der dann am Feldberg zu sehen ist. Da habe ich von geträumt, mal einen zu sehen, weil der sehr, sehr selten im Schwarzwald ist. Und das hat dann geklappt. Da war die Kate eben auch mit dabei beim Dreh. Das heißt dann 5 Uhr oder 4 Uhr morgens aufstehen. Also vor dem Frühstück des Spechts muss man dann halt da sein.
Mhm.
Und aber wenn man es dann schafft, und das ist dann der Punkt, wir waren natürlich mehrfach da, da gehört auch immer eine Recherche dazu. Man geht nie her und fährt einfach irgendwo hin und fängt an zu filmen, sondern es heißt immer erst recherchieren, den Ort sozusagen, die Wohnung der Tiere erstmal begutachten, wo kann man sich platzieren, wo fliegt er her. Jetzt in dem Fall mussten wir auch wissen, welche Futterbäume besucht er denn, weil da wollen wir ja dann stehen und ihn filmen. Und da gehört erstmal viel Recherche dazu, bevor man überhaupt die Kamera in die Hand nimmt. Da hat man erstmal ein Fernglas in der Hand, vielleicht ein Handy, um mal so ein bisschen den Lebensraum zu fotografieren. Wo kann man sich postieren? Wie ist der Sonnenstand? Da gibt es ja eben auch so Apps, dass man schauen kann, wo steht die Sonne wann? Wann ist Sonnenaufgang, Sonnenuntergang? Dann natürlich Wetterbeobachtung, auch ganz wichtig. Und dann geht man eigentlich erst irgendwann zum Dreh, zu zweit oder meistens allein. Beim Naturfilm ist es anders als beim Hollywood-Film, wo 100 Komparsen noch drumherum laufen. Das wäre dem jetzt nicht zuträglich. Also da ist eigentlich weniger, ist da eigentlich mehr. Und meistens bin ich eigentlich allein, aber manchmal sind wir auch zu zweit oder auch bei den Drohnenflügen. Einer sichert dann auch ab, dass da niemand herläuft, auch bei der Landung und so Geschichten. Das ist dann schon auch wichtig. Da gibt es auch bestimmte Regeln, muss man natürlich auch beachten. Das spielt
ja, bestimmt auch Genehmigungen gebraucht, ne, für die
Drohnen.
Ja.
Genau, da haben wir sehr, sehr viele Genehmigungen einholen müssen. Und also wir haben auch überall, wo man eine Genehmigung braucht, haben wir uns auch eine geholt. Und das dauert natürlich dann auch immer alles noch, muss man auch immer noch in die Vorbereitungsphase mit einbeziehen. Und es gibt auch so ein bisschen Bürokratismus.
Ja, garantiert. Bei
so einer Filmproduktion.
Gerade auch, wenn man Richtung Nationalpark geht. Ja. Da darf man halt mit der Drohne nicht fliegen oder auch schon im Naturpark eigentlich ja nicht. Oder in verschiedenen Naturschutzgebieten, wenn man sich da nicht absichert.
Genau. Ja, gerade beim Nationalpark, da wird man, das ist natürlich nochmal eine ganz eine andere Nummer, sage ich mal. Da wird man aber auch als Filmemacher dann überrascht, dass man halt, man wird quasi ans Hähnchen genommen und man wird, da steht wirklich jemand neben einem und schaut, was man macht. Und es ist dabei so skurril, muss man sagen. Also die Wanderer, die da so auch da unterwegs sind, während man da was macht, gehen da durchs Gebüsch und so weiter, aber der Filmemacher wird dann reguliert und so. Ja. Das ist also manchmal sehr, sehr skurril.
Soll ja auch ein bisschen Vorbild sein, ne?
Dass wir verstehen, also, ich kann's verstehen, dass natürlich da auch nichts passieren soll. Und natürlich auch, man ist ja nicht allein als Filmemacher, die haben da pro Woche, was weiß ich, wie viele Leute. Klar, das ist schon in Ordnung, aber ist es manchmal ein bisschen, es ist lustig. Aber es hat alles geklappt, von daher haben wir gute Bilder bekommen. Drohnenaufnahmen mussten wir darauf verzichten, weil es wirklich komplett untersagt wurde. Deswegen haben wir andere Lösungen gefunden, mussten halt mit einem langen Stab und so versuchen, so ein bisschen die Sache dann so zu lösen halt. Ne? Mhm.
Ja. Was war denn so die schönste menschliche und tierische Begegnung am Weg, die hatte dieser Künstler? Den fand ich ja schon auch beeindruckend, ne? Wie er da so ein Wellenkunstwerk geschaffen hat, und praktischerweise hat er euch ja noch auf die neuen Augen hingewiesen und eben die Unke. Was gab es denn sonst noch vielleicht an Sachen, wo du sagst, boah, das war jetzt wirklich ganz toll?
Also was mir so im Kopf geblieben ist, sind halt die Wanderer, die Westwegwanderer, die da halt unterwegs waren. Und das waren natürlich unterschiedlichste Leute, die unterschiedlichste Ziele auch verfolgt haben. Einmal hatten wir ein Erlebnis mit dem Günther Scheiderbauer, der ja den Westweg in 48 Stunden gemacht hat, wo man ja normalerweise so sagt, ja, etwa 12 Tage braucht man dafür.
Ja, da sieht man dann aber auch nicht
viel. Der hat es sehr sportlich gesehen und natürlich die Herausforderung, er wollte den Weltrekord halt haben und hat es ja auch geschafft. Aber das ist ja eher eine Seltenheit, aber die Wanderer, die ja den Westweg natürlich aus anderen Gründen halt sehen oder wandern wollen, und die haben halt schöne Geschichten erzählt. Der eine hat zum Beispiel seinen Arbeitgeber gefragt, ich hätte gerne so und so viele Wochen Zeit, einen Fernwanderweg zu machen. Also viele machen ja auch ich muss noch einmal kurz ausholen, viele machen nicht nur den Westweg, sondern gehen den E1. Das ist ja der europäische Fernwanderweg. Und der beginnt eben am Nordkap. Ein Teil davon ist der Westweg. Und geht dann bis nach Sizilien. Und das machen auch viele.
Da kommt man mit 12 Tagen nur wirklich nicht mehr hin, selbst wenn man sehr schnell ist.
Ja, das sind dann, glaube ich, über 7000 Kilometer sind es. Das ist dann schon eine größere Nummer. Und da hat mir eben jemand erzählt, er hätte seinen Arbeitgeber gefragt, er hätte gerne so und so viele Monate Zeit und ob er eben da freistellen könnte und so weiter. Hat er gesagt, nee, das geht nicht. Und hat er gekündigt. Bei seinem Arbeitgeber gekündigt, weil er sagt, nee, gut, das mache ich trotzdem. Da es ein Informatiker war, hat der Arbeitgeber wohl dann doch wieder eingelenkt. Die sind ja selten, deswegen konnte er es dann doch machen. Und mir ist noch jemand begegnet, der hat das auch so gemacht. Also wirklich ganz, also da ist auch der Willen so stark, das zu machen. Und ich kann es auch gut verstehen. Da steckt ja auch viel Leidenschaft und viel Kraft drin, wenn man sowas machen möchte auch.
Und ich glaube, wenn man da einmal angefixt ist, so vom Weitwandern, dann kann man da auch schwer wieder loslassen. Dann will man vielleicht den nächsten Weg machen und das Stück auch noch. Also ist gut zu verstehen. Ja. Jetzt hattet ihr bestimmt auch ganz viel Material über. Also du hast ja eben mit dem Informatiker zum Beispiel gesprochen oder auch, ich weiß nicht, wie viele Tiere mehr ihr so vor die Linse gekriegt habt und oder auch angedacht habt. Ist es eigentlich jetzt doppelt so viel Filmmaterial noch da und wie sortiert man das? Wie sagt man, okay, unsere Schwerpunkte liegen jetzt auf dem und dem?
Also es ist mehr als doppelt so viel da.
Das denke ich mir schon.
Also man kann sagen, also mal nur so als Marke, rein von der Datenmenge kann ich es nur, es ist immer schwer zu sagen, wie viele Minuten das sind, weil das sind unterschiedliche Kompressionsverfahren, die da eine Rolle spielen und so, das wird jetzt sehr technisch. Die Festplatte hat ungefähr 50 Terabyte, mit der ich arbeite, und 40 davon sind voll. Der Film an sich hat ungefähr 2 bis 3. So.
Das heißt,
also da weiß man, welches Verhältnis da ungefähr gefilmt wird. Ja. Es sind natürlich auch viele Zeitraffen im Film zu sehen, also wo man einfach mal schön sieht, wie der Abend, wie die Nacht hineinbricht und so. Das kostet auch viel Speicherplatz. Das sind ja später, das besteht ja quasi nur aus Fotos, die auch relativ groß sind jeweils. Aber die vier, also sind alles, das ist alles in 4K gefilmt, der Film, komplett in 4K. Und das braucht halt richtig Speicher, also in einem professionellen Format dann eben auch. Die sind unglaublich groß, die Dateien. Aber man hat halt sehr viele Möglichkeiten in der Postproduktion, deswegen filmt man das eben auch natürlich immer so gut, wie es geht, in der höchsten Auflösung, die die Kamera halt auch kann. Bei kleiner machen kann man später immer noch. Und das muss man auch machen, weil einige Aufnahmen, die man da auch dort sieht, sind ja zum Beispiel gecropped, also die sind reingezoomt in den Film, um noch näher ranzukommen. Zum Beispiel Aufnahmen von den Milanen, die man dort sieht.
Ja.
Da ist das Nest natürlich sehr, sehr weit weg gewesen. Da croppt man dann auch noch ein bisschen rein, dass man das Nest und die Jungen dort auch besser sieht.
Auch sehr beeindruckend gewesen, auch diese Versammlung der Milaner. Ich wusste gar nicht, dass die sich so, sag ich mal, in einer riesen Schar zusammenrotten. Ich dachte, das sind immer so Einzelgänger oder maximal zu zweit und halt Jungenaufzucht. Aber da war ja die eine Wiese, der eine Hang. Das fand ich beeindruckend. Ja. Da dachte ich, was sitzen da lauter Hasen? Dann so, nee, das sind lauter Milaner, die da eigentlich sich versammeln und lauern. Ne? Also,
Ja, das war wirklich lustig. Also ich kannte das auch vorher nicht in der Form. Und das war auch wieder Zufall, dass wir auf diese Geschichte überhaupt gestoßen sind. Wir hatten mal einen Wissenschaftler angerufen, ob er in der Region das und das kennt, aber der Milan war allerdings nicht dabei. Und es gab halt so ein wissenschaftliches Monitoring in dem Gebiet und er war da, der hat das Ganze geleitet und hat uns gesagt, oh, wir hätten da noch eine andere Geschichte. Das war eben dann jetzt die Milan-Geschichte und da rechnen wir auch nicht mit. Und lustig ist wirklich, wie die dann daher watscheln. Das sieht so ein bisschen aus wie Tauben oder Enten.
Ja.
Diese majestätischen, riesigen Vögel, die wirklich wunderschöne Tiere, finde ich. Wenn die dann durch die Lüfte gleiten, sehen ja so elegant aus, aber auf dem Boden. Es ist nicht ihr Revier, sagen wir mal.
Ich würde sagen, ist nicht ihr Element.
Müssen ja, sie auch genau. Nicht können.
Also ich sehe schon, ihr habt da auch mit ein bisschen einer Mischung aus Zufall und Planung gespielt und das ist ja eigentlich auch ganz schön. Ich meine, wenn man so ein festes Drehbuch hat und dann zu sagen, ja, nee, das haben wir jetzt nicht vorgesehen, das machen wir nicht, da wäre man ja irgendwie blöd, ne? Oder wird sich da um eigentlich ein paar schöne Sachen bringen? Also man muss unheimlich flexibel sein und ich habe jetzt auch kapiert, wie viel Vorarbeit und vor allem Nacharbeit das ist, weil wenn von, sag ich mal, 40 nur 2 verwendet werden, so als Hausnummer, also ein Terabyte, kann ich mir vorstellen, dass man da auch sehr, sehr lange sitzt, um da wirklich die schönsten Momente einzufangen, die auch nochmal neu zusammenzustellen, weil eben kein sauberes Drehbuch, weil Zufälle, Wetter, Menschen, alles Mögliche da ja mit reinspielen. Also ich kriege immer mehr Respekt für diesem Mammutprojekt, das ihr da gestellt habt.
Ja, also wer den Westweg oder andere Fernwanderwege wandert, um ein bisschen runterzukommen, der kann auch gerne mal mit zum Dreh kommen. Da kommt man auch sehr schnell runter. Also beispielsweise die Milan-Aufnahmen, also da sitzt man im Tarnzelt stundenlang, muss man sagen. Die kommen auch manchmal 4 Stunden lang nicht, die Elternvögel, um zu füttern. Dann sitzt man da, da kam ja noch der Hagelschauer, der war auch nicht geplant, den man dort sieht. Also da sieht man auch mal, wie geht's den Tieren eigentlich, wenn ein Unwetter kommt. Das Unwetter war für mich schon krass, wo ich dachte, es war ja Sommer und es fing plötzlich an zu hageln. Die Landschaft war weiß und das waren so 8 mm Geschosse, die dann vom Himmel kamen. Und man weiß, die Kleinen sitzen da jetzt oben. Man weiß aber auch, man selbst sitzt im Zelt. Dann regnet es da auch durch, weil das ist nicht richtig dicht. Das ist ja nur so ein Sichtschutz und so. Ja, und das war auch nicht geplant. Und im richtigen Moment, als die Mutter dann kam, um die Jungen zu schützen, da hatte ich die Kamera an. Und das war wirklich ein Feiertag, kann man wirklich sagen.
Das glaub ich.
Ich kam nach Hause und dachte, ich hab's geschafft, das gibt's gar nicht. Ne?
Ja, nee.
Ja.
Also das fand ich auch sehr beeindruckend. Und man sieht auch, dass die Milanin da so richtig unglücklich eigentlich sitzt, aber doch ihre Jungen rumschwitzen mit den Flügeln. Also man sieht dem Vogel schon so richtig an, dass er auch denkt, Kacke, muss das jetzt so hageln?
Die ist ja wirklich durch den Hagelsturm, der richtig krass war, wirklich starker Hagel, durchgeflogen. Das ist ja für so ein Tier auch nicht gerade einfach und es tut sicherlich auch weh und ist auch beschwerlich, weil die Federn, das wird ja alles nass und schwer.
Ja, klar.
Das macht es schon nicht einfach, glaube ich.
Ja, also gerade ich finde, von solchen Momenten lebt der Film halt natürlich auch ganz arg, weil ihr da einfach ein super glückliches Händchen hattet, Zufall geplant, wie auch immer, oder lange Geduld und eben diese tollen Aufnahmen da einfach entstanden sind oder auch diese badische Quellschnecke. Das fand ich auch total spannend. Ne? Also kommt man gar nicht auf die Idee, da vielleicht mal vor eine Quelle zu sitzen und zu warten, bis da diese badische Quellschnecke oder ich glaube badische Quellschnecke tatsächlich, ne? Bis die sich da eben bereit erklärt, da rumzuglitschen. Ne? Also.
Vor allen Dingen ist die ja auch winzig klein. Hm. Die siehst du ja auch jetzt nicht, du schaust dann nicht in die Quelle rein und ach, da wuselt's ja vor lauter kleinen Schneckchen. Also muss man schon auch, braucht man auch schon ein bisschen Geduld und muss da dann schauen, ob die sich da jetzt auch gerade aufhält.
Und vor allem muss man die auch erkennen.
Genau.
Also ich würde sehen, okay, kleine Schnecke, aber ob das jetzt dieses seltene Viecherl ist.
Genau, ist es also, die auch tatsächlich. Ja, genau.
Viel Schützenhilfe von Wissenschaftlern gehabt. Ne? Genau, also ich habe im Abspann auch gesehen, Wilhelma zum Beispiel war auch beteiligt und verschiedene Unis, glaube ich, auch. Und also
und auch bei der Schnecke zum Beispiel, da brauchen wir auch jemanden, der einem sagt, da lebt ihr, weil es gibt nur leider wirklich nur eine Handvoll oder vielleicht, ich weiß nicht, wie viel genau Quellen, wo die überhaupt noch lebt. Das, weil das Wasser auch, das wird halt auch immer mehr verschmutzt, auch Quellflüsse. Oder aber die Quellen versiegen, das ist ja auch jetzt ein Riesenproblem im Schwarzwald oder auch nicht nur im Schwarzwald, dass gar kein Wasser mehr aus der Quelle kommt. Ne? Und da leben die halt und dann ist es halt vorbei. Plötzlich gibt es das Tier nicht mehr. Und die ist auch endemisch, die gibt es wirklich nur in dem Gebiet und darüber hinaus nicht mehr. Und dann stirbt die quasi sofort aus. Mhm. Und die zu finden ist dann eigentlich nur mit Hilfe von Wissenschaftlern möglich, weil da gibt es eben auch Monitoring, die werden auch dann immer untersucht, die Quellen, sind da noch welche und so weiter. Und da kriegt man natürlich, ist man auf Hilfe angewiesen und dann fährt man dahin, da weiß man, da gibt's die. Die sind ja nur 2 bis 3 Millimeter groß. Das ist halt wirklich winzig klein und auch sehr, sehr schwer zu filmen, muss man sagen, weil es ja auch on location gemacht ist, ohne die Tiere natürlich auch dann wiederum zu stören oder so, ist auch sehr, sehr wichtig in dem Fall. Oder das Wasser zu verschmutzen mit Sonnencreme oder sonst irgendwas. Es gibt ja viele Sachen, auf die man dann achten muss. Und ja, dann klappt das auch.
Ja, apropos Aussterben. Also ich fand auch diese Doline war das gleich, dieser Dolinensee, ne?
Ja, genau.
Wo diese Eiszeit- oder Urzeitkrebse eigentlich sind, die dann auch mal ein paar Jahre liegen, die Eier dann halt im Trocknen, dann ist das eine Wiese, dann regnet es einmal und dann kommen die raus und leben ihr kurzes Leben, legen schnell ihre Eier ab und das ist ja auch ganz knapp, dass das vielleicht wirklich komplett ausstirbt. Ich denke, wenn da mal 20 Jahre das so trocken ist, dass sie nicht schlüpfen können, dann gibt es diese eben nicht mehr. Ne?
Und die Jahre gab es auch schon, dass die Abstände werden anscheinend auch immer größer halt. Ja, was halt fehlt und das braucht diese Region. Da geht es um den Eichener See, das ist ja der Kiemenfußkrebs. Und man braucht halt Winter mit viel Schnee, schneereich. Mhm. Nur dann füllt sich diese Doline auch mit Wasser. Wie das genau funktioniert, kann man im Film natürlich erfahren. Ja. Was ist eine Doline? Warum füllt sich das mit Wasser? Das wird auch erklärt. Das ist auch, finde ich, sehr interessant. Wir selbst lernen da auch immer wieder zu, auch wie die Tiere sich fortpflanzen, eben auch die Feenkrebs, also der Kiemenfußkrebs ist ja auch wahnsinnig. Es ist ja eben super interessant, dass der die Eier da in diesem Eiersack trägt. Also es ist halt.
Ja, und ich finde auch also wahnsinnig schön dazu zu schauen, wie elegant er durch das Wasser gleitet. Ja,
sieht also wie so ein Rückenschwimmer aus, ne?
Ja, und dann diese Kiemen und wie sich das bewegt. Also das fand ich ganz faszinierend. Und das war jetzt wiederum ein Tipp von einem Bekannten von mir, der dort aufgewachsen ist, da in Wehr. Und der hat eben dann auch gemeint, ja, also ihr schaut euch doch auch die Ostvariante an vom Westweg, dann müsst ihr unbedingt an den Eichener See. Also das war jetzt auch wieder so ein Tipp, da wären wir jetzt von uns aus ja auch gar nicht so drauf gekommen. Also da waren wir dann auch total dankbar. Und
ja. Ich fände es auch schön, dass ihr beide Varianten gezeigt habt. Das ist eigentlich ganz schön, weil die zwei Musiker mit der Gitarre, die teilen sich dann da. An Titisee war das. Ja. Die eine geht eben die Ost, der andere die Westvariante und in Basel treffen sie wieder zusammen. Also das fand ich, hat das auch nochmal gezeigt. Okay, das sind zwei Varianten. Der eine guckt die Seite an, der andere die. Und auf beiden gibt es unheimlich spannende Sachen zu entdecken. Ne? Also ich muss sagen, eure Aufnahmen, die haben mir mal wieder richtig Lust gemacht. Also Schwarzwald sitzt ja auch bei mir vor der Haustür, beziehungsweise sitzt ja auch im Nordschwarzwald, da mal wieder loszugehen und einfach auch nochmal wieder Teile zu erkunden. Ich bilde mir ein, dass ich schon den Schwarzwald recht gut kenne, aber klar, man entdeckt immer wieder Neues und das fand ich auch wirklich toll bei dem Weg, dass der einfach wieder mal Lust gemacht hat, loszuziehen.
Und das war auch so das Feedback der Zuschauer. Wir haben ja Kinovorstellungen, sehr viele Kinovorstellungen gehabt. Über 30 haben wir, glaube ich, sehr auch begleitet. Also wir kamen dann eben auch zum Filmgespräch dazu und so. Mhm. Und viele Vorstellungen waren zum Glück auch ausverkauft. Da haben wir Glück gehabt, dass wir auch den so ein bisschen den Nerv getroffen haben von den Zuschauern. Und das ist auch so das Feedback, dass man halt, ich dachte, ich wüsste alles, auch gerade viele Leute im Schwarzwaldverein. Der Schwarzwaldverein hat ja den Westweg überhaupt auch gemacht sozusagen. Mhm. 1900 ungefähr war es. Und pflegen den eben auch mit über 60.000 Mitgliedern, 24.000 Kilometer Wanderwege werden vom Schwarzwaldverein gepflegt. Das muss man auch mal sagen. Das ist auch ein unheimliches,
tolle Leistung,
ehrenamtliches Engagement, wo viele von profitieren.
Ja, das stimmt.
Ja.
Welches ist für euch denn der schönste Abschnitt des Wegs? Könnt ihr noch den Hörern so einen kleinen Tipp geben? Mensch, wenn ihr nur ein bisschen Zeit habt, dann geht doch auf alle Fälle dieses Stück. Das ist eigentlich das Schönste. Schwer zu sagen, ich weiß
schon. Ja, das ist verdammt schwer. Also wir finden auch immer die Höhenetappen total, wie sagt man,
reizvoll,
genau. Mhm. Eben weil man dann einfach schöne Blicke hat, man kann auf den Kämmen entlang wandern. Mhm. Ja, aber auch unten im Tal, da die Vorbacher.
Die Ortschaften sind auch super schön.
Genau, das ist auch schön gewesen. Die Hochmoore, Kaltenbronn und so. Also ich kann mich da gar nicht hundertprozentig festlegen, ehrlich gesagt.
Und du, Marco, hast du ein?
Also was ich an dem Weg an sich gut finde, da gibt es ja eine Steigerung. Also je nachdem, wo man natürlich anfängt.
Ja.
Also viele fangen in Pforzheim an, dann geht es ja quasi so von der Vorbergzone geht es dann langsam los und dann läuft man Richtung Dobel. Ne, man kommt so immer höher, dann ist man in Hornisgrinde, der höchste Berg im Nordschwarzwald, dann geht es wiederum weiter, dann sind wir am Kaltenbronn irgendwann, dann Vorbach, dann steigert sich immer mehr halt. Ne? Und dann kommt man eben im Hochschwarzwald irgendwann an, mit dem Feldberg, mit dem Bällchen. Und das ist halt super, super interessant. Das finde ich halt schön. Das ist so eine dramaturgische Steigerung. Das wird immer, die Landschaft verändert sich dadurch auch stark. Deswegen gehört das für mich auch alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Es gibt natürlich Etappen, die ein bisschen schwächer sind, wo man sagt, ja, gut, ne. Aber die muss man halt auch laufen. Das ist bei Wanderungen halt so. Da gibt's auch manchmal Durststrecken, wo man denkt, okay, da geht es immer wieder los. Ne? Aber da begleiten einen ja dann auch die Flüsse, die Seen und vieles mehr. Also das, finde ich, ist so der Gesamtweg, den muss man eigentlich sehen, finde ich. Und das macht es eigentlich aus.
Okay, also kein Lieblingsabschnitt, aber eine Lieblingsrichtung. Unbedingt von Nord nach Süd, weil sich so die Dramatik steigert, kann man das so sagen?
Meine persönliche Meinung.
Ja, denke ich aber fast auch.
Also. Ja, aber das ist eigentlich so, da erwarten einen noch so viele schöne Ausblicke und so. Dann kommt man auch gut ins Wandern, auch wenn man vielleicht jetzt noch nicht ganz so fit ist, was ja oftmals ist, wenn man sowas vorhat, dann ist man vielleicht noch nicht ganz so trainiert. Da kann man halt auch schon so ein bisschen auf der Strecke sozusagen ein bisschen üben und die Muskeln etwas trainieren. Und vielleicht ist es gar nicht schlecht, eben das so rumzumachen. Ja,
das stimmt. Jetzt, ich bin immer noch ganz geflasht von diesem ganzen Film, weil der einfach so viel Lust drauf macht, mal wieder den Westweg zu gehen oder auch es gibt ja auch den Ostweg und es gibt ja viele schöne Wege, die man im Schwarzwald gehen kann. Da muss man auch gar nicht immer um die halbe Welt fliegen, um sowas zu sehen. Trotzdem interessiert mich natürlich, was ist denn so euer nächstes Projekt?
Ja, da sind wir gerade noch dran. Also wir entwickeln gerade halt natürlich weitere Filmprojekte. Eins davon ist ist so ein bisschen die vulkanische Vergangenheit des Schwarzwalds. Baden-Baden zum Beispiel ist eben vulkanisch geprägt. Da war auch ein Vulkan oder mehrere Vulkane, die ganz natürlich auch ganz eigene Lebensräume geschaffen haben. Und da sind wir auch gerade dran. Da haben wir auch schon angefangen zu produzieren. Das ist so ein Teil davon. in einem Film. Und da gibt es dann eben das Rheintal, die Rheinauen, alles, was so zusammen, das hängt auch alles irgendwo so ein bisschen zusammen. Und da sind wir gerade dran, das Filmprojekt weiter voranzubringen. Wir filmen auch schon, wie gesagt, schon derzeit einiges. Und sind aber gerade dabei, den Film noch ein bisschen größer zu machen. Also wir haben den eher ein bisschen kleiner geplant gehabt. Mhm. Und aufgrund des Erfolgs jetzt auch vom Westwick-Film möchten wir den auch gerne ins Kino bringen. Und da ist 45 Minuten, das war eher so als Fernsehformat geplant. Das würden wir schon gern wieder größer machen. Und das würde dem Schwarzwald auch gerechter werden, dass man halt das ein bisschen größer auch zeigt, die Zusammenhänge noch ein bisschen intensiver gestaltet. Und da sind wir gerade dran, dass noch, wie ich schon sagte, den Organismus noch ein bisschen zu bearbeiten, dass das Drehbuch dann auch richtig glänzen kann und auch den Film auch entsprechend präsentiert, ja.
Ja, also das klingt auf alle Fälle spannend und ich denke, da kann man auch gespannt sein. Der Wild Westwegs, der ist ja eben auch nicht 45 Minuten, sondern eine Stunde 45 Minuten. Also wirklich großes Kinoerlebnis auch. Also ich stelle mir das auch, ich muss sagen, ich habe den ja in kleiner geguckt, aber ich stelle mir diese Aufnahmen wirklich toll vor, wenn man die auf einer richtig großen Leinwand hat. Wo kann man den Film denn jetzt noch gucken? Ich meine, man kann auf eurer Seite schauen nach Termin, ruppertfilm.de, schreibe ich auch in die Shownotes rein, dass man euch auch auf alle Fälle finden kann. Aber wo kann man den in nächster Zeit noch sehen? Oder gibt es den vielleicht auch als DVD irgendwann zu kaufen oder als kostenpflichtigen Stream?
Also was jetzt auf jeden Fall im Sommer kommt, sind Open-Air-Kinos.
Oh fein, ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Genau, und also das sind wir jetzt einmal in Löchgau, das ist da in der Nähe von Vaihingen-Enns. Dann sind wir auch, habe ich glaube ich gesehen, bei dir in der Nähe, Bad Teinach-Zabelstein.
Ah.
Da wird auch ein Open Air stattfinden.
In Hirsau? In dem, da gibt es ja mal den Kinosommer, Open Air Kino.
Ja, genau da, ja.
Ah, cool. Ja, das dann den Berg runter.
Genau, dann auch in Pforzheim, da gibt es auch ein Open Air, das ist dann im Juli findet das statt. Im August habe ich noch einen Termin bisher, Klosterruine Alpiersbach. Mhm. Das ist auch eine ganz, ganz tolle Location. Ja, und bei einigen anderen bin ich halt jetzt noch in der Abstimmung. Da wird aber auf jeden Fall auch noch einiges kommen. Und DVD haben wir vor, so im Herbst rauszubringen.
Mhm. Also DVD und Streaming. Also das,
mhm. Das habt ihr schon auf dem Schirm, weil.
Ein Kinopaket sozusagen.
Ja, genau, genau.
Ja, sehr cool. Also ja. Kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich, wenn ihr hier in der Gegend seid und das eine begleitete Vorstellung vielleicht von euch sogar wieder ist, dann komme ich vielleicht auch vorbei, wenn ich da bin und dann sehen wir uns nochmal persönlich.
Ja, und Menschen, die jetzt zuhören, die sagen, ja toll, ich wohne ja gar nicht in Baden-Württemberg, wie soll ich denn den Film jetzt, ich möchte den jetzt sofort sehen, da gibt es jetzt die Möglichkeit, also wir machen eine kleine NRW-Tour, die beginnt jetzt im Mitte Juni. Da gibt es jetzt schon drei Kinos, die wir im Moment in petto haben, das ist einmal in Dortmund, die Schauburg in Dortmund, dann sind wir in Bochum, und in Gelsenkirchen sind wir jetzt und wir versuchen jetzt gerade noch das Rheinland auch dann irgendwo mitzunehmen, auch Düsseldorf, Köln und noch viel mehr. Also wir planen halt schon eine größere Tour. Wir sind aber, wie gesagt, gerade noch auf Recherche beziehungsweise kontaktieren die Kinos. Die können sich auch gern bei uns melden. Also falls jetzt jemand von dem Kino zuhört oder Zuschauer, die denken, das wäre toll bei uns im Kino, das zu sehen, einfach die Kinobetreiber vielleicht auch ansprechen. Und dann wird das vielleicht was.
Ja, also es lohnt sich auf alle Fälle, auch wenn man nicht sowieso schon schwarzwaldaffin ist. Es ist wirklich, macht Lust, irgendwie auch mal in deutschen Mittelgebirgen unterwegs zu sein, vor allem im Schwarzwald. Damit möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bedanken für das Gespräch. Es hat mir große Freude gemacht. Fast so große Freude, wie den Film zu gucken.
Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, und vielleicht erwischen wir uns tatsächlich mal bei einer eurer Vorstellungen, würde mich auch sehr freuen. Vielen Dank.
Ja, prima. Da freuen wir uns auch. Vielen Dank.
Und ihr, liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr uns natürlich auch gerne abonnieren, gleich hier, wo uns ihr schon gefunden habt, oder den Newsletter auf outdoor-magazin.com. Außerdem findet ihr uns natürlich gedruckt, also das Outdoor-Heft am Kiosk, oder könnt ihr euch per Abo in euren Briefkasten liefern lassen. Und ansonsten erfahrt ihr ganz viel aus der Outdoor-Welt, wenn ihr mal auf Facebook oder auf Instagram reinklickt. Bis bald hier oder auch mal draußen auf Tour.
Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.